Einen wunderschönen, gesegneten Sonntag auch von meiner Seite, auch an euch, die ihr online dabei seid. Wir haben Reformationstag. Reformationstag, den zweiten während einer globalen Pandemie mit steigenden Fallzahlen und sinkender Toleranzschwelle. Und wir fragen uns, welche Reformation, welche Veränderung oder womöglich gar eine Transformation brauchen wir heute? Und ich dachte, den großen Unterschied, den unser Leben macht, der fängt ganz früh an. Der fängt mit unseren Prioritäten an. Weil unsere Prioritäten in unseren Herzen entstehen und Konsequenzen mit sich bringen. Und ich möchte euch heute noch eine Etappe weiter in die Vergangenheit nehmen, als nur bis zu Martin Luther. Ich möchte euch zum Propheten Haggai nehmen, ein kleiner Prophet, der etwa zeitgleich mit Zacharia unterwegs war, dessen Werk fortgesetzt wird von Propheten wie Esra und Nehemia und die wir oft nicht ganz so gut kennen. Und ich versuche euch in diese Geschichte mit reinzunehmen und gleichzeitig versuche ich dahin den Bogen zu schlagen, dass du und ich, dass wir sehen, was das für uns heute bedeutet. Welche Schlüssel können wir finden zu Transformation in unserem Leben, zu Veränderung in unseren Herzen? Und damit möchte ich euch zunächst einmal in die Geschichte hineinnehmen. Viele, viele Jahre reden Propheten zum Volk Israel und sagen, Mensch, Leute, ihr könnt euch nicht länger am Zeitgeist orientieren. Ihr könnt euch nicht orientieren an Völkern um euch herum. Wenn das so weitergeht und ihr nicht umkehrt zu Gott, dann wird das Konsequenzen haben. Und im Jahr 587 vor Christus erzählt uns 2. Könige, Kapitel 24 und 25, werden die Israeliten in eine babylonische Gefangenschaft geführt. Ein Großreich. Ein Großteil der Israeliten wird gefangen genommen und findet sich wieder in einem Land, das den Gott Israels gar nicht kennt. Das den Gott Israels nicht eines Blickes würdigt. Und dennoch werden sie aufgefordert durch Jeremia, der zum Beispiel einige Jahre vorher sagt, ich möchte, dass ihr zum Segen für diese Stadt werdet. Pflanzt an. Nehmt euch Frauen und Männer, zeugt Kinder, werdet zu einem Segen da in der Stadt, wo ich euch platziert habe. Und das tun die. Und die Handelsrouten des Babylonischen Reiches sorgen dafür, dass die auch recht erfolgreich sind. Die schaffen sich einen ganz guten Wohlstand an. Ja, und 70 Jahre später passiert das, was Gott ihnen gleichzeitig verheißen hat mit der Gefangenschaft, nämlich, dass es eine Rückkehrmöglichkeit gibt nach Jerusalem. Aber diese Rückkehr, ja, wer will denn die jetzt noch? Ich habe mal gerechnet. 70 Jahre von heute sind 1951. Da war mein Papa noch gerade nicht geboren. Meine Mama noch eine ganze Weile nicht geboren. Meine Großmutter hatte gerade den Krieg hinter sich gebracht, den sie als Teenagerin erlebt hatte. Ja, und ich? Ich bin 40. Normalerweise hätte ich inzwischen Kinder, die bald selbst im zeugungsfähigen Alter wären. Das heißt, wir reden von 3, 4, vielleicht sogar 5 Generationen, die es her ist, dass man Jerusalem in seiner Pracht kannte. Die es her ist, dass man den Tempel kannte in seiner ganzen Schönheit. Das ist so ein bisschen so, als ob meine Großmutter erzählt von den guten alten Zeiten und sich auf Zeiten bezieht, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist so ein bisschen die ruhmreiche Zeit von damals. Und jetzt passiert Folgendes. Im Jahr 536 wird das Babylonische Reich gestürzt, die Perser übernehmen das Reich und Perserkönig Kyros übernimmt. Und der denkt sich Folgendes. Mensch, viele Völker, die wir eingenommen haben, darunter die Israeliten, haben es ganz gut hierzu was geschafft. Eigentlich könnte ich die besser einsetzen, indem sie in ihren eigentlichen Regionen, die wir mal übernommen hatten, Gutes tun. Und er entscheidet sich, den Israeliten das Angebot zu machen, ihr dürft zurückkehren nach Jerusalem und ich subventioniere euch sogar. Unter der Prämisse, dass ihr den Tempel aufbaut mit diesen Subventionen und für mich zu eurem Gott betet. Denn offensichtlich, wenn ich euch anschaue, hat der ganz gut was auf dem Kasten, euer Gott. Und so kehren dann einige zurück, aber nicht alle, weil die meisten haben sich ja ein tolles Leben erbaut. Ganz ehrlich, wer von euch möchte denn in die Herkunftsländer der Großeltern zurück? Ich weiß, meine Großmutter hat ihre Kindheit in Königsberg verbracht. Wenn man mir heute was anbietet und sagt, willst du in die Stadt zurück, dann sage ich, nee, ich bin hier ganz glücklich in Berlin. So ging es vielen damals auch. 50.000 entscheiden sich, meistens aus priesterlichem Geschlecht, doch zurückzugehen. Die haben Propheten wie Zacharja Ohr geschenkt und hoffen auf die nächste Herrlichkeit Jerusalems und des Tempels. Und die halten daran fest und die hoffen auf eine neue Zeit und die kehren zurück. Und 16 Jahre nach dieser Rückkehr, da spricht der Prophet Haggai. Und spannend ist, der redet gar nicht ewig. Der redet etwa über 4 Monate, etwa von Herbst bis Winter 520 vor Christus, gemessen am zivilen jüdischen Kalender. Es gibt da 2 oder 3 verschiedene Zeitrechnungen. Wir rechnen hier den zivilen Kalender. Und der redet zum Volk und die Daten sind tatsächlich sehr gut nachzuvollziehen, wann er das tut. Und folgende Sätze sagt er ganz am Anfang seines Buches. Die Passage geht eigentlich noch länger. Ich zitiere nur einen Teil. Am 29. August 520 vor Christus sagt Haggai: So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Das Buch Haggai lässt sich grob in 4 Teile unterteilen. Der erste Teil ist Haggai 1:1-15. Das Buch hat übrigens nur 2 Kapitel, das kann man recht schnell durchlesen. Und da spricht Haggai am 29. August. Folgendes war passiert. 2 Jahre, nachdem die Israeliten zurückgekehrt sind nach Jerusalem, die haben die Route genommen, übrigens, die Abraham aus Ur ins verheißene Land genommen hat, weil Ur ist gar nicht weit entfernt von der damaligen Hauptstadt Babylon. Und auch wie Abraham leben sie zunächst in Zelten und bauen am Tempel, nämlich die Grundmauern und den Altar wieder auf. Und dann wird Kyros ausgetauscht durch König Darius, der nächste Perserkönig. Und Darius denkt sich, jetzt haben wir hier einige Leute weggeschickt. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Grenzen sichern. Und er entscheidet sich für den Ausbau des Grenzschutzes und streicht die Subventionen. Da, wo das Volk vorher schon wenig hatte und das Gefühl hatte, wir haben gerade mal genug zum Überleben in den Zelten, aber wir bauen am Tempel, haben sie jetzt nicht mal mehr das Baumaterial. Und sie tun das, was du und ich vielleicht auch getan hätten. Erstmal muss man nicht hungrig ins Bett gehen. Wenn jetzt gar kein Geld mehr kommt, ja, dann lass uns mal gucken, wo wir hier vielleicht den Winter besser überstehen können als in Zelten. Und vielleicht entdeckt der ein oder andere das Anwesen oder das Landhaus, das früher mal seiner Familie gehört hat. Sie beginnen Felder zu bestellen, die 70 Jahre lang brach gelegen haben. Keine einfache Arbeit. Und egal wie viel Arbeit sie da reinstecken, es bleibt am Ende nicht viel übrig. Eine Situation, die wir heute vielleicht gar nicht so unähnlich haben. Es ist noch so viel Zeit am Ende des Monats übrig, zumindest wenn es nach dem Geld ginge und das Geld sagt, wann der Monat zu Ende ist. Ja, und so geht es denen auch. Nur, dass die mit dem Tempel sich sagen, ich baue den weiter, aber erstmal muss ich überleben und der Tempel nicht weitergebaut wird konkret. Derweil aber die Häuser weiter ausgebaut werden. Irgendwann haben die getäfelte Häuser, das heißt, die haben Holzwände, die sind mit Holz getäfelt und da die Babylonier zum Befestigen der Außengrenzen die Wälder abgeholzt hatten, ist das Holz, das Zedernholz ist, aus dem Libanon. Das ist richtig teure Angelegenheiten. Das würden wir uns, so wie wir hier sitzen, nicht leisten können. Und sie haben nichts. Und Haggai spricht und sagt, pass auf, ihr habt nichts, weil Gott euch den Segen entzogen hat. Der Tempel liegt 16 Jahre später immer noch in Ruinen. Ihr habt die Grundmauern gebaut und den Altar und dann habt ihr aufgehört. Und stattdessen kümmert ihr euch nur noch um eure Sachen. Aber was ist denn mit Gottes Angelegenheit? Und er ermutigt sie, weiterzumachen. Und tatsächlich passiert etwas, was sehr selten passiert. Die Israeliten nämlich, die hören zu. Und die tun, was er sagt. Die sagen sich, alles klar, wir bauen mal weiter. Und sie bauen weiter am Tempel. Und 7 Wochen später kommt die nächste Flaute. Und zwar am 17. Oktober spricht Haggai erneut. Und er sagt, Mensch, Leute, ich verstehe, dass der heutige Tempel nicht mehr so groß ist wie der Tempel Salomons. Der ist nicht vergleichbar und ich verstehe, dass euch das enttäuscht, weil ihr seid hergekommen mit so einer riesigen Hoffnung, einer Vorstellung, einem Bild im Kopf, das jetzt nicht erfüllt wird. Aber hört doch nicht auf zu hoffen. Es geht doch bei Gott gar nicht darum, ob dieser Tempel kleiner oder größer ist. Es geht doch um euer Herz. Und schaut mal, es wird eines Tages ein ewiger Tempel erbaut werden. Der ist viel größer und er macht ihnen Hoffnung. Und sie planen kurzerhand 3,5 Wochen und legen los und fangen an zu bauen. Das klappt ganz gut. Bis ihnen auffällt, wir bauen hier und wir rackern und wir kümmern uns um Gottes Angelegenheiten, eigentlich damit es uns endlich besser geht, aber der Regen ist ausgefallen. Unsere Ernte braucht dringend den Regen, damit wir nicht verhungern. Und Gott schickt nicht mal Regen. Jetzt kümmere ich mich endlich um die Angelegenheit Gottes und es kommt nicht mal Regen. Und sie beschweren sich. Und Haggai macht was ganz Spannendes. Er bezieht sich kurzerhand auf Passagen aus Jesaja 9, aus Kapitel 60 und bis 62, aus Micha 4 und 5. Und auch aus dem 4. Mose und aus dem 5. Mose 30. Also er bezieht sich ganz oft auf die alten Propheten, auf die alten Vorankündigungen und er gibt Beispiele, die sich an den Reinheitsgeboten orientieren. Ich habe mir die Freiheit genommen, dieses Beispiel zu vereinfachen. Er sagt zu den Leuten im übertragenen Sinne, in meinen Worten, wenn ihr dreckige Teller und saubere Teller zusammenstellt, werden dann die dreckigen sauber? Oder werden die sauberen dreckig? Und das Volk antwortet, naja, die sauberen werden dreckig, ist schon klar. Und er sagt, genau. Ihr seid an einer heiligen Aufgabe Gottes. Ihr seid dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Aber derweil ist eure Herzenshaltung völlig daneben. Ihr murrt, ihr meckert. Ihr seid apathisch, ihr macht das nur, um das zu kriegen, was ihr gerne haben wolltet. Und ihr hängt total durch, voller Ungerechtigkeit und Stolz lebt ihr weiter und ihr glaubt, dass ihr damit etwas Heiliges aufbauen könnt. Den Regen hat Gott euch entzogen, damit ihr diese Lektion lernen könnt. Kümmert euch um eure Herzen, dann kümmert sich Gott um euch. Nicht, weil ihr voller Murren das macht, was Gott gerade fragt. Und gleichzeitig wiederholt zeichnet er denen dieses Bild auf von der Zukunft, von der Hoffnung aufs kommende Königreich, wo ein Tempel aller Zeiten erstellt wird. Er ermutigt Zerubabel, der als Statthalter eingesetzt wird. Zerubabel bedeutet übrigens Saat Babels und er ist ein Prinz. Eigentlich wäre er ein Nachfolger in der Königsreihe Davids und auf ihn gehen auch beide Geschlechtsregister Jesu zurück. Er ermutigt ihn und sagt, halt daran fest. Diese Verheißung Gottes gilt immer noch. Der Messias wird kommen. Irgendwann ändert sich dieser Gesamtzustand. Und das Volk macht sich dran und arbeitet, weil sie begriffen haben, Treue führt zu Segen und Untreue zu Ruin. Und sie richten ihre Herzen ganz neu auf Gott aus. Aber warum wähle ich diesen Text von Haggai, diese Geschichte für uns heute am Reformationstag? Weil bei Haggai, aber auch bei den anderen Propheten, die ich nannte, sich immer wieder zeigt, dass wenn wir nur dahin gehen, wo wir schon mal waren und versuchen, die Schrauben wieder richtig anzuziehen, damit die Speichen sich wieder richtig einstellen im Rad, dann haben wir Reformation. Dann haben wir eine Änderung von außen. Dann haben wir eine richtige Ausrichtung. Aber wo Gott es nach trachtet, ist noch einen Schritt weiter. Gott sehnt sich nach Transformation. Wo ist der Unterschied, fragst du dich? Das habe ich mich auch gefragt. Eine Veränderung ist, wenn ich andere Kleidung anziehe. Wenn ich mich wieder den Situationen entsprechend kleide. Eine Transformation ist, wenn eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt. Das Wesen, das tiefste, innerste Wesen wird verwandelt. Und ich glaube, das ist, was Gott für uns vorbereitet hat, hier und heute. Und ich möchte mit dir angucken, wie wir genau dahin kommen können. Und zunächst möchte ich dir deswegen zwei zentrale Bibelstellen vorlesen, die mir dabei direkt auffallen. Die erste aus dem Neuen Testament, Matthäus Kapitel 6, Vers 33, wo steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ist selbst unter Christen etwas außer der Mode geraten. Wir haben so viele andere Sachen, die bei uns auf der Prioritätenliste davor kommen. Und es wäre spannend, aber auch erschreckend für jeden Einzelnen von uns, mich eingeschlossen, wenn wir mal gucken würden, auf welcher Stelle, auf welcher Platzierung Gott denn landen würde. Und dann finde ich einen Schlüssel in einem viel älteren Text, bei Jeremia Kapitel 29, an die Israeliten in babylonischer Gefangenschaft gerichtet. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Ein Bezug für heute. Ja, wir sind nicht die Israeliten und nein, wir sind auch nicht im Babylonischen Reich. Aber ich glaube tatsächlich, ähnlich viel, was nicht mit Gott zu tun hat und die Götzen dieser Welt, finden wir in Berlin ganz gut. Da brauchen wir nicht weit schauen. Da reichen Werbeplakate und Ähnliches. Und viel zu häufig sitzen wir als Christen da und denken uns, naja gut, wir bleiben unter uns. Gott wird schon was machen. Aber Gott sagt, hey Leute, ihr sollt zu einem Segen werden für die Stadt, in der ihr lebt. Und das Ganze geht um eine Herzenshaltung. Und ich habe mir überlegt, wie hat Haggai mit meinem Leben heute zu tun? Als ich mich für Gott entschieden habe, da habe ich mich entschieden für ein ganz neues Leben als Christ. Mein Leben hat sich sehr verändert. Und dann wusste ich irgendwann, wie man als Christ redet. Ich kannte den Ablauf der Gottesdienste. Ich wusste, wo ich mitarbeiten kann. Und ich habe es mir sehr bequem gemacht. Irgendwo bin ich, ähnlich wie viele andere, etwas apathisch geworden. Es war so ein bequemer Glaube, eine Bequemlichkeit, eine Gewohnheit, in die Gemeinde zu kommen. Und gleichzeitig wundern wir uns über den Mangel an Zeit, an Geld, an Energie. Wir fragen uns, jetzt habe ich meine nötigsten Ausgaben gemacht, irgendwie bleibt nichts mehr übrig für die Kirche. Wir stellen fest, ich habe so viel zu tun mit diesen ganzen Sachen, irgendwo verschwindet und rinnt mir die Zeit durch die Finger. wo soll ich mich denn noch, wie soll ich mich denn noch einbringen können in die Gemeinde Gottes, geschweige denn der Stadt selbstlos dienen? Und dann schickt Gott Ermutigung und sagt, ey Leute, haltet dran fest. Und wieder lese ich ein bisschen mehr Bibel, bete ein bisschen mehr und dann beginne ich mich zu vergleichen. Die ist aber noch gar nicht so lange Christ wie ich und guck mal, wie weit die ist. Warum ich denn nicht? Der hat so tolle Heilungsgeschichten zu erzählen. Warum ich nicht? Und Haggai sagt, du hast was übersehen. Es geht nicht um die Größe des Dienstes, sondern um dein Herz. Es geht nie darum, ob das, was du tust für Gott, in den Augen von dir oder von anderen Menschen besonders groß ist oder besonders klein. Es geht immer darum, wie dein Herz ausgerichtet ist. Und doch vergleichen wir uns, spätestens wenn ein abenteuerliches Zeugnis von jemandem kommt und wir haben Angst, zu kurz zu kommen. Und Haggai stellt eine ganz schlichte Frage. Er sagt, lebst du klar mit Gott? Lebe ich klar mit Gott? Entweder wir machen Dinge auf Gottes Weise oder aber wir können es auch sein lassen. Denn unsere Prioritäten führen zu Handeln und unser Handeln hat Konsequenzen. Und dabei trifft dieses Trachte zuerst nach dem Königreich auf etwas total Spannendes, einen Begriff, den ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte. Der Begriff Acedia. Zu Deutsch vielleicht am ehesten übersetzt mit Trägheit des Herzens. Für die von euch, die gerne geschichtliche Sachen haben, Acedia war eine kurze Zeit lang die achte Todsünde, also Sünde, die zwingend langfristig zum Tode führt, weil sie uns wegbringt von Gott. Und dann hat man festgestellt, davon sind zu viele betroffen, das lassen wir besser und hat sie wieder gestrichen. Acedia ist Trägheit des Herzens. Thomas Aquin unterteilt 6 Teilbereiche. Bosheit, Kleinmütigkeit, Groll und Auflehnung, stumpfe Gleichgültigkeit gegenüber den Geboten und Vorschriften, Schweifung des Geistes in Richtung des Unerlaubten. Vielleicht leichter erklärt mit 2 Sätzen, die du und ich manchmal vielleicht im Herzen wälzen. Mir ist zu viel, was Gott von mir hier verlangt. Oder ich bin da anderer Ansicht als Gott. Du sagst ja, das bin ich meistens nicht. Dann sage ich dir, vermutlich doch. Weil du und ich, wir haben oft kleine Offenbarungen. Und wenn wir die einander mitteilen, dann sind wir beide ganz schnell darin, die Meinung des anderen zu verwerfen, ohne zu sehen, wo in der Meinung etwas von Gottes Wort drinsteckt, was unsere Herzen betreffen könnte. Und ich habe mich gefragt, ja gut, wenn mich das betrifft, wie ändere ich denn das? Prioritäten formen sich in allererster Sicht in meinem Herzen. Die Auswirkungen unserer Prioritäten zeigt sich nicht auf unserer Idealliste, die wir gemacht haben, sondern die Auswirkungen zeigen sich am Zeitkontingent. Womit verbringe ich wie viel Zeit? Sie offenbaren sich in den Finanzen. Wofür gebe ich das meiste Geld aus? In den Gesprächen. Was sind meine zentralen Gesprächspunkte? Und typische Prioritäten unserer Zeit wären Familie, Arbeit, Hobbys, Freunde, Geld, Urlaub. Ja, und irgendwann, wie schon gesagt, ist die Frage, wann kommt denn Gott in dieser Liste? Wenn ich es an diesen Merkmalen, wo es sich offenbart, messe. Ich habe gemerkt, dass meine Prioritäten nicht immer richtig liegen. Das Spannende war, wie ändert man die? Man will ja nicht im Aktionismus landen. Man will ja auch nicht irgendwie alles aus eigener Kraft schaffen. Und ich habe uns ein wenig eine Liste gemacht, gemessen an dem, was mir geholfen hat, meine Prioritäten zu verändern. Der Schlüssel ist das Gebet. Wenn ich nicht in Kommunikation mit Gott stehe, dann kann ich nicht erkennen, wie es um mein eigenes Herz steht. Nur der Heilige Geist kann dir und mir offenbaren, wie es um unser Herz steht und wo unsere verborgenen Prioritäten liegen, selbst wenn sie nicht offenbar sind. Und dann, ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, gut, das mag eine Vollkatastrophe sein, aber was ist denn die Alternative zum Aktionismus, zu einem tollen Unternehmen statt einer Gemeinde? Und ich habe mich hingesetzt mit einem Zettel und habe gesagt, Gott, wie siehst du denn die FEG Adlershof? Wie siehst du den Kiez in Adlershof? Wie siehst du Treptow-Köpenick? Wie siehst du Berlin, Deutschland, die Welt? Wie siehst du meine Arbeit und meine Familie, meine Freizeit und meine anderen Zeiten, die irgendwie nicht richtig in das eine oder andere passen? Und ich habe festgestellt, dass Gott ganz konkrete Vorstellungen hat, die anders sind als die, die ich in meinem Kopf erdenken würde. Und ich habe mir eine Vision zeigen lassen von Gott, worauf er hofft. Ich meine ganz ehrlich, wie sieht die Zukunft aus, in der du möchtest, dass deine Kinder und deine Enkelkinder aufwachsen? Wie sieht die Zukunft aus an deinem Arbeitsplatz, in den Universitäten, in den Schulen, wenn Gott wirklich Einzug erhält? Damit meine ich nicht völlig utopische Bilder. Was meine ich damit? Also ich denke wahrscheinlich, die Annahme zu sagen, ja, dann wären Krankenhäuser überflüssig, das wäre zu utopisch. Aber vielleicht wäre es völlig normal, dass am Krankenbett gebetet wird, dass Ärzte beten, bevor sie in den OP gehen, dass Leute ihren Dienst unterstellen. Und so könnte man für jeden Arbeitsbereich, für jeden Lebensbereich sich von Gott Dinge zeigen lassen. Und dazu will ich dich einladen. Lass dir von Gott offenbaren, wie er die Zukunft sieht, und dann frag ihn, wo ist dein Anteil darin? Was darfst du tun? Weil sonst haben wir das Typische. Eine Handvoll Leute fühlt sich angesprochen, die sich immer angesprochen fühlt, und die anderen gar nicht. Deswegen frag Gott, weil es kann sein, dass dein Teil dieses Mal aktiv ist, beziehungsweise nicht aktiv ist. Und lass dich anrühren von Gott. Und dann triff eine Entscheidung zum Handeln. Als Gott mir vor über 20 Jahren gesagt hat, ich würde auch predigen und vor Gemeinden stehen, dann hatte ich eine Wahl zu treffen. Ich konnte die Wahl treffen, entweder zu sagen, alles klar, und wenn das soweit ist, dann werde ich jeden Tag Bibel lesen und ich werde voll reingucken und ich werde die ganzen Sachen lesen. Oder ich konnte sagen, alles klar, dann muss ich wohl anfangen zu trainieren. Und das habe ich gemacht. Und ich habe festgestellt, dann muss ich anders Bibel lesen als die Leute um mich rum, die diese Vision für ihr Leben nicht haben oder teilen. Und ich habe angefangen zu üben. Wenn du der Beste werden willst in irgendetwas oder einfach nur besonders gut, dann hilft es nicht, erst anzufangen, wenn dir die Gelegenheit vor die Füße fällt. Weil die Realität sieht doch so aus, dass den allermeisten von uns nicht ein Engel erscheint und sagt so, und heute habe ich dich berufen und ab jetzt ist alles anders. Sondern meistens legt Gott uns eine Vision aufs Herz und dann dauert es, bis wir darin gehen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Und die Erfahrung, die ich dabei machen durfte, ist, Gefühle folgen meinen Entscheidungen. Denn über meine Gefühle darf ich regieren. Meine Gefühle schreien immer erst mal nach dem, was sie gewohnt waren. Aber sie folgen meinen Entscheidungen. Und genau aus diesem Kontext heraus habe ich Fragen für deinen und meinen Alltag mitgenommen. Die erste Frage ist die, die keiner für dich klären kann. Übrigens wird Gott dir nicht offenbaren, wo mein Herz träge ist und mir nicht, wo deins träge ist. Aber ich bitte dich, frage Gott, wo ist dein Herz träge geworden, wenn es um Dinge Gottes geht und dem Gott aller Dinge? Welche Zeitfresser bestimmen aktuell dein Leben? Und dann die alles entscheidende Frage, bist du bereit, deine Zeit in Gottes Hände zu legen? Deine Zeiteinteilung gleichermaßen und dir Weisheit geben zu lassen, wie du deine Zeit einteilst, wie du sie verbringst. Und wenn dir Gott diese Visionen, diese Hoffnungen für die Veränderung, auch für diese Gemeinde schenkt und dir zeigt, welche Zeitfresser da sind und du sagst, ja, ich möchte das in Gottes Hände legen, dann mach es konkret. Ich kann dir versprechen, wenn du es nicht konkret werden lässt, fällt es dir wieder aus dem Sinne. und ist in ein, zwei Wochen komplett vergessen. Mach es für dich selber konkret. Ich träume davon, dass wir hier bald aus allen Nähten platzen. Von Menschen, die sich ihr Herz transformieren lassen von Gott. Das bedeutet nicht, dass alles anders ist nach außen hin, aber das bedeutet, dass alles anders ist in dir drin. Dass deine Begeisterung sprudelt. Dass deine Sehnsucht nach mehr von Gott sprudelt und tief in dir drin dich anrührt. Und es bedeutet, dass selbst in Situationen, die nicht wünschenswert sind, du handeln und entscheiden kannst aus dem Frieden Gottes heraus. Weil dieser Frieden ist es, der uns trägt. Und ich bin Gott einfach unendlich dankbar, dass er so barmherzig und gnädig ist. Dass er nicht nach dem Buch Haggai gesagt hat, alles klar, jetzt wisst ihr es, setzt das mal um und dann sehen wir weiter. Sondern selbst danach schickt er Jesus, er öffnet uns alle Wege und immer auch diesen Weg vor ihn zu kommen und zu sagen, ich erkenne, dass ich falsch liege. Ich kann und ich will mich nicht aus eigener Kraft verändern, aber ich will mich verändern lassen. Ich will mich transformieren lassen von dir, Gott. Und genau dafür möchte ich heute mit dir gemeinsam hier beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Danke, dass deine Liebe sich immer wieder in Langmut zeigt, aber auch Konsequenzen mit sich bringt. Vater, hilf. Hilf mir zu erkennen, wo meine Prioritäten und die Prioritäten meines Herzens stinkend geworden sind vor dir. Vergib mir und offenbare mir, wie du die Zukunft siehst. Transformiere du unsere Herzen, Vater, dass wir dich mehr sehen und dass wir uns nicht nur zurücklehnen, sondern dass wir uns gebrauchen lassen von dir für dein Königreich. Um zuerst nach dem Königreich zu trachten, auch in unserem Leben, und darauf zu vertrauen, dass du alles andere geben wirst. Und damit wir zu einem Segen für diese Stadt werden, für diesen Kiez, für unsere Familien und Arbeitsstellen. Offenbare du uns, wo du dir wünschst, dass wir anders handeln. Und lass uns nicht zu Richtern unserer Geschwister werden, wo wir ihnen sagen, wie sie am besten handeln müssten, sondern lass uns einfach die Dinge im Gebet vor dich bringen und darauf vertrauen, dass du die Herzen ansprichst, von jedem Einzelnen. Vater, und ich bitte dich, transformiere du mein Herz, transformiere du unsere Herzen. Lass uns an dich gebunden sein. Lass uns deine Visionen und Hoffnungen in uns tragen und mit jedem wachen Moment und in jedem schlafenden Moment atmen und unser Herz in deinem Takte schlagen. In Jesu Namen. Amen.